Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Guten Tag. Ja, Lars Sebastian, das war eine wilde Woche, eine historische Woche. Trump hat triumphiert, die Ampel ist implodiert und die Bären an den Aktien- und Kryptomärkten, die wurden deklassiert. Es gibt also viel zu bereden heute und daher würde ich vorschlagen, gehen wir direkt rein in die Themen. Wir sprechen über Aktien, die von Donald Trump profitieren werden. Wir haben Warren Buffett mit im Gepäck und die Frage, wie schlimm steht es um Apple? Denn der Altmeister, der drückt fleißig den Verkaufsknopf. Wir sprechen über das Ampelchaos in Berlin und die Frage, Chance oder Abstieg für Deutschland? Wir haben die Frage mit dabei, was passiert denn jetzt eigentlich nach dem Zusammenbruch der Koalition mit dem geplanten Altersvorsorgedepot? Wir haben eine Hörerfrage von Bettina im Gepäck, Supermicrocomputer by the Dip, Fragezeichen. Und Lars hat ebenfalls eine Frage mitgebracht, Gold sollten wir jetzt schleunigst verkaufen. Und wer des Zählens mächtig ist, der wird jetzt wahrscheinlich schon festgestellt haben, Moment, irgendwas stimmt doch nicht. Ja, richtig, es sind gerade nur 6 Themen, die ich aufgezählt habe. Denn das erste Thema, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das erste Thema, das richtet sich ganz speziell an euch. Wir haben etwas für euch gebaut, das sicherlich sehr, sehr viele von euch sehr glücklich machen wird. Ab heute ist in jedem gut gepflegten App Store unsere Trommelwirbel, unsere brandneue By the Dip App live und downloadbar. Ihr bekommt Lars, Sebastian und mich exklusiv auf euer Smartphone und wir haben wirklich ein mega Programm für euch zusammengestellt. Sebastian, was haben wir da Feines vorbereitet?
Wir haben den ultimativen ETF-Geist da drin. Also Timo und ich haben richtig Gas gegeben im Studio in München und haben mehrere Videos aufgenommen, um das Versprechen auch abgeben zu können, dass jeder, der sich diesen ETF-Guide ansieht, und er ist wirklich kurzweilig. Wir haben uns sehr, sag ich mal, zusammengerissen. Wir haben alle wichtigen Inhalte drin und wir haben das Versprechen, und das können wir auch guten Gewissens abgeben, dass jeder, der sich diesen ETF-Guide mit uns beiden reinzieht, mehr weiß als 99% aller anderen ETF-Anleger. Denn wir haben nicht nur Wissen zu ETFs, wir haben auch konkrete Lösungen, also konkrete Sparpläne bis 250 Euro, konkrete Depotlösungen bis 5.000 Euro und auch Lösungen für die Geldanlage der Kinder, der Enkel, um dadurch die finanzielle Zukunft zu sichern. Also das ist ein Monsterpaket, wo, also kann ich mal ganz selbstbewusst und stolz auch sagen, wo andere mehrere 100 Euro nehmen würden und was es einfach gratis bei uns gibt. Und auch als unser Beitrag natürlich zur finanziellen Bildung und dass wir auch diese Finanzkultur in Deutschland, worüber wir schon öfter gesprochen haben, einfach auch voranbringen. Aber es ist noch ein bisschen mehr los als nur in Anführungsstrichen der ETF-Guide.
Ja, absolut. Wobei ich da noch dazu sagen muss, wir sprechen noch darüber, ob uns die Regierung Geldwertevorteile gibt. Aber ich habe den ETF-Kurs ja gesehen und das ist für mich ETF-Wiki. Und normalerweise bin ich nicht so schnell zu begeistern, aber das ist richtig gut geworden. Ihr seid ja zurückhaltend und bescheiden, aber müsst ihr in dem Falle nicht sein. Ist richtig gut. Ja, ich freue mich drauf, dass ich einfach aktuell eine Nachricht raushauen kann. Wir sprechen hier manchmal über größere Aktien. Ich ziehe mal Timo auf, wenn er ASML gekauft hat. Ja, ich ja auch ein bisschen. Wir sprechen über freaky Aktien wie Celsius, haben wir gesprochen. Und in der App habe ich einfach die Möglichkeit, ich sehe eine Nachricht und ich sehe den ganzen Tag Nachricht. Das passt genau zu dem, was ich gerade über die Aktie gesagt habe. Und sei es ein Tag nach unserer Aufnahme, und dann kann ich unmittelbar eine Sprachnachricht raushauen oder auch mal eine Grafik euch zeigen. Und insofern, ich freue mich da riesig drauf. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig gute Geschichte.
Genau, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Diese Inhalte, die wir dort produzieren, also Videos, kurze Videos, Sprachnachrichten, kurze Artikel, Grafiken und so weiter, Das wird es nur dort geben. Also die teilen wir auf keinem anderen Kanal, weder hier im Podcast noch auf YouTube, wo wir ja auch unterwegs sind. Und deswegen, das wird super exklusiv. Sebastian hat sich übrigens entschlossen, seinen Podcast von Spotify und den anderen Podcast-Plattformen runterzunehmen und nur noch exklusiv für die By the Dip App aufzunehmen. Also das bedeutet, Sebastians Podcast wöchentlich im By the Dip Format in der App, in der Hosentasche. Meine Interviews mit Gerd Kommer, Lars Erichsen, Sebastian Hell, Dr. Andreas Beck, anderen, die wird es zukünftig auch bei uns in der App geben. Also das bedeutet, das war eine riesige Nachfrage immer auf meinem Kanal. Hey Timo, ich würde ja gern die Interviews schauen, aber ich schaff's halt nicht nebenbei, irgendwie YouTube laufen zu lassen. Also stell das doch mal als Podcast zur Verfügung. Und das wird's jetzt geben, und zwar auch ebenfalls nur dort. Also kein Spotify, kein Apple Podcast, nirgendwo anders wird's das geben. Also die wichtigsten Interviews auf meinem Kanal als Audiospur. Und die Hörerfragen, die nehmen wir zukünftig auch nur noch dort entgegen. Also das heißt, unsere E-Mail-Adresse, die mir wöchentlich entfällt, wo ich Sebastian immer um Mithilfe bitten muss, die könnt ihr zwar noch frequentieren und uns dort Lob und Applaus oder auch kritisches Feedback geben, aber bitte die Hörerfragen nur noch in die App einreichen. Also das bedeutet, wir machen dort eine Section auf, wo ihr dann die Hörerfragen einreichen könnt. Und wie gesagt, Sebastian hat eben schon angesprochen, das Ganze für 0 Euro, also zumindest für den ETF-Kurs. Und das Ganze wird es auch komplett gratis geben. Also das bedeutet, ich hoffe, dieser Preis gefällt euch so einigermaßen. Also ich wiederhole nochmal, diese ganze App kostet insgesamt 0 Euro. Ich wiederhole nochmal, 0 Euro, vollkommen gratis.
Zero, nada, niente.
Nada, nix.
Alles kann weiterhin in die Aktien reinfließen. So supporten wir die Aktienkultur in Deutschland. Alles in die Anlage.
Unbedingt. Und der Link zum Download, zum Austesten, der hängt unten drin in der Videobeschreibung auf YouTube und in den Shownotes auf allen wichtigen Podcast-Plattformen. Der Link hängt unten drin. Einfach dann in den App-Store eurer Wahl gehen und das Ding einfach mal runterladen, austesten. Viel Spaß. Wir freuen uns mega auf euer Feedback. Und wir möchten an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an unser Team loswerden. Wir sind mega stolz auf eure Arbeit. Also das heißt, unsere Entwickler und das gesamte Team, die da mitgeschwitzt haben und Nachtschichten geschoben haben. Also vielen, vielen Dank für euren Effort, für eure Leidenschaft. Wir sind super stolz auf dieses Projekt und ja, wir sind sehr gespannt jetzt auf das Feedback.
Aber wir haben auch eine Menge gemacht. Wir haben immer gemeckert, wenn irgendwas nicht total geil war und haben gesagt, mach das nochmal.
Also, mach das noch geiler bitte, noch geiler.
Oder?
Man könnte auch sagen, wir haben das geschafft, was Elon Musk noch nicht geschafft hat, die Super-App zu bauen.
Hui, hui. Ja, let's see. Sehr gut.
So, aber jetzt rein ins erste Thema, die Trump-Aktien. Ja, Donald Trump hat triumphiert, wie ich vorhin schon angesprochen habe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter in politischer Hinsicht? Was wird er umsetzen? Die Märkte haben jedenfalls positiv reagiert, die Kryptomärkte sowieso. Also da wurde heftigst gefeiert. Die Aktienmärkte sind auch en gros sehr gut gelaufen. Und da scheint jetzt eine Menge Vorschusslorbeeren schon verteilt worden zu sein. Aber wir stellen jetzt einfach mal die Frage in den Raum, welche Aktien werden denn wirklich sehr stark von der neuen Präsidentschaft von Trump profitieren?
Ich steige gleich mal ein, denn es gibt ja zu dem Thema wunderbares Research und Analysen. Ich schicke aber mal voraus, dass natürlich es nicht nur darauf ankommt auf Donald Trump, also was er dann letztlich auch im nächsten Jahr umsetzt, sondern auch natürlich um die äußeren Umstände, die die USA so umgeben. Also während der Trump 1.0 Präsidentschaft, da hätte man ja denken können, dass eher Rüstungshersteller laufen und grüne Aktien nicht. Dagegen sind grüne Aktien sehr, sehr gut gelaufen, während unter Biden also die Rüstungsfabriken und die Rüstungsfirmen gut liefen. Also das heißt, diese Aktien, die wir jetzt nennen, die haben eine hohe Chance davon, unter dem zu profitieren, was Trump natürlich umsetzen möchte. Aber man muss auch darauf achten, was so um die USA drumherum passiert. Aber gucken wir mal so isoliert auf seine Politik. Und das haben wir ja schon diese Woche gesehen. Die Banken haben extrem profitiert. Also eine JP Morgan, Goldman Sachs, teilweise 10% Kurssprünge. Und wir reden ja bei denen nicht von irgendwelchen kleinen Penny-Stocks, sondern von wirklich großen Unternehmen. Da ist halt die Hoffnung auf die Deregulierung, aber auch auf möglicherweise, Trump will es nicht, aber höhere Zinsen, die sich aus seiner Politik ergeben. Das macht natürlich die Marge besser. Dann die Pharmaunternehmen könnten profitieren, weil wahrscheinlich keine große Deckelung kommt von irgendwelchen Medikamentenpreisen oder auch eine Regulierung, was die Abnehmspritzen angeht. Also das scheint entspannt zu sein. Auch die Energiewerte, also eine Chevron, eine Exxon, da ist ja die Biden-Regierung eher, ich sag mal, Anti-Öl- und Gasförderung gewesen. Das dürfte unter Trump nicht der Fall sein. Also auch die könnten profitieren. Allerdings natürlich unter der Einschränkung, dass wir momentan sehr, sehr viel Öl sowieso im Markt drin haben. Also jetzt hier eine laxere Regulierung im Energiesektor würde ja nur die Produktion erhöhen und könnte dann allerdings den Ölpreis noch weiter in den Keller drücken. Aber US-amerikanische Ölfirmen könnten trotzdem noch unter einer weniger feindseligen Regierung profitieren. Was haben wir noch? Natürlich die Kryptos haben wir diese Woche gesehen. Bitcoin, Allzeithoch, auch Aktien, Coinbase, MicroStrategy haben natürlich dort profitiert. Nebenwerte, ganz spannend, also Russell 2000 Index, die Nebenwerte profitieren natürlich von Deregulierung, von möglicherweise der Zollpolitik, dass sie also davor geschützt werden vor ausländischer Konkurrenz, auch wenn das natürlich nachgelagert wieder andere Probleme schaffen wird. Aber die Nebenwerte sind da also von einer expansiveren Geldpolitik, die auch unter Trump dann zu erwarten ist, natürlich die Profiteure. Und ganz besonders natürlich, worauf es zu achten gilt, Tesla. Also Tesla hat ja auch einen ordentlichen Sprung diese Woche gemacht. Und jetzt wird auch spannend, und das werde ich wahrscheinlich mal auch in dem Video noch besprechen, was Elon Musk natürlich von der ganzen Sache hat. Also er hat ja 130 Millionen Dollar hier in den Wahlkampf reingesteckt. Und jetzt ist die Frage, wird er da im Gegenzug vielleicht eine laxere Regulierung für die Robotaxis bekommen, dass sie schneller auf die Straße kommen? Wird SpaceX davon profitieren? Wird er Twitter wieder an die Börse bringen, vielleicht mit einer digitalen Währung? Also das mal so ein Abriss an Werten, die unter Trump, unter Präsident Trump profitieren könnten. Ich gebe es mal jetzt an euch weiter. Habt ihr noch ein paar Ergänzungen oder seht ihr es gänzlich anders?
Also ich sehe es überhaupt nicht gänzlich anders. Sollte nicht die Belohnung für Elon sein, dass er das Department of Government Efficiency, was dann noch, wo wirklich jeder sofort ruft, ja, das brauchen wir auf jeden Fall, alles wegkürzen. Und klar, Verwaltung ein bisschen zu entschlacken, ist sicherlich überall möglich. Aber davon ab, du hast es gesagt, zu 100%. Vor allen Dingen, wir müssen die Frage ja auch fast nicht mehr in den Raum stellen, denn wir haben die Antwort ja schon geliefert bekommen. Ich würde nur, ohne hier Wasser in den Wein gießen zu wollen, darauf hinweisen, dass natürlich die Werte, die unter Trump gut laufen, also die Banken zum Beispiel, wenn wir uns JP Morgan, aber auch einige von den großen PE, Private Equity Firmen anschauen, die sind vorher schon gut gelaufen, haben dann jetzt noch einen Kurssprung gemacht, haben gestern auch noch einen positiven Tag gemacht. Also von daher jetzt zu sagen, dann kaufe ich mal Bankaktien, ja, wer einen Zeithorizont von 10 Jahren mitbringt, der kann wahrscheinlich JP Morgan als Dividendenwert oder whatever kaufen. Aber das ist natürlich jetzt unter Timing-Aspekten ganz schwierig zu sagen, jetzt kaufe ich die Werte noch. Ich finde es fast spannender, sofern sich dieser Trend jetzt noch ein bisschen weiter fortsetzt, dann auch mal auf die Werte zu schauen, die scheinbar totale Anti-Trump-Werte sind. Also wir haben die großen GAFAM-Aktien oder Mag7, nennt es wie ihr wollt, haben wir gesehen, dass die sowohl in alle Arten der Energieerzeugung letztlich investieren müssen, weil sie so viel Energie brauchen für ihre Data Center. Dazu gehört auch Solar, und die Aktien sind massiv unter Druck geraten, als ob jetzt alles wieder abgebaut würde, was da schon mal steht. Der berühmte, wir haben aber häufig genug davor gewarnt, der iShares Global Clean Energy ist direkt nach unten weggebrochen. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass man da bei Werten, die sowieso schon nicht ganz so gut angekommen sind, demnächst einige ganz interessante Chancen findet. Als jetzt der Letzte zu sein, der auch noch aufspringt auf, dann kaufe ich meine Bankaktie.
Ich würde ganz konkret noch die Aktie von BlackRock mit reingeben. Ich glaube, BlackRock, da könnte man jetzt ja meinen, also die sind ja so ESG und so Vogue-affin und so weiter, und das passt Trump irgendwie nicht. Aber ich glaube, BlackRock ist einer der smartesten Finanzakteure, also in dieser relativ konservativen Asset-Management-Welt ist, glaube ich, BlackRock immer ahead the curve, glaube ich. Also die sind diejenigen, die sozusagen die neuen Trends setzen in dieser Branche. Und jetzt gehen sie halt tatsächlich sehr stark da wohl rein in diese Private Equity Geschichte. Und ich glaube, dass man unter Trump auch mit ins Kalkül ziehen muss, dass er ja ziemlich ausgabenorientiert unterwegs sein wird. Also das heißt, die Staatsschulden in den USA, die werden ja tendenziell eher unter Trump stark steigen als stark sinken. Und das bedeutet, viele Ausgabenprogramme staatlicherseits, also in die Infrastruktur hinein investiert, also Brücken, Straßen und so weiter, die werden möglicherweise nicht über Staatsanleihen dann finanziert, sondern meine These ist, die werden dann viel, viel stärker noch als bislang über Private Equity finanziert. Und BlackRock ist derjenige, der das Ganze distribuieren wird. Weil die haben sich ja jetzt schon verstärkt, also das heißt, die haben ein paar Zukäufe getätigt und sie treiben dieses Geschäft ganz stark voran. Und zwar wollen sie das Geschäft ja, also Private Equity, in die breite Masse tragen. Und da kann man jetzt auch sagen, okay, das birgt natürlich auch gewisse Risiken. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen im Zuge von LTIFs, also dieser Reform, die es hier in Europa gibt, damit diese Produkte für Privatanleger zugänglich gemacht werden. Also das in verschiedenen anderen Episoden haben wir das Thema schon behandelt und da also für und wieder abgewogen. Aber ich glaube, dass das ein potenziell relativ großer Markt werden könnte unter Trump. Ist jetzt natürlich so ein bisschen um die Ecke gedacht. Aber ich glaube, dass BlackRock sozusagen dann indirekt so ein Trump-Profiteur werden könnte, weil sie das möglicherweise schon direkt ins Kalkül gezogen haben, schon vor einigen Monaten oder vielleicht sogar vor einigen Jahren, als sie sich zum ersten Mal strategisch diese Gedanken gemacht haben.
Kann ich total unterschreiben. Vor allem, ich würde gar nicht mal sagen, dass BlackRock so woke ist. Die hatten das mal probiert. Aber ich habe so das Gefühl, Larry Fink hat das relativ schnell wieder vom Tisch gewischt und gemäß dem amerikanischen Wirtschaftspragmatismus gesagt, naja, stellen wir uns lieber mal ein bisschen anders auf. Also ich bin da voll bei dir. Und Private Equity, da gibt es auch einiges an Bankenresearch. Das ist natürlich noch ein riesen Wachstumsmarkt in den nächsten Jahren. Gerade um auch in größeren Portfolios, hatten wir ja schon gesagt, auch gewisse Sachen beizumischen, wo du einfach beteiligt bist an einer Autobahn oder an einem irgendwie einen Mautbetreiber oder an einem Flughafen und was weiß ich. Also das ist ein spannendes Thema. Ich würde sogar noch am Rande als Fun Fact reingeben. Wir haben ja jetzt über Aktien gesprochen. Was auch diese Woche stark gestiegen ist, sind die privaten amerikanischen Gefängnisbetreiber. Also wenn man mal anschaut, eine Geo Group oder Geo Group oder CoreCivic, die hatten teilweise die Woche Performances von +30%. Also auch da scheinen zumindest Anleger zu denken, dass da was zu holen sein wird. Ich kann es mir jetzt eigentlich nur so erklären, dass Trump im Kampf gegen die Migration dann einfach sagt, okay, die Leute werden schneller abgeschafft oder ausgeschafft einfach und dann haben die privaten Gefängnisbetreiber dann Zulauf. Aber das ist natürlich die Frage, ob das nicht hinten raus wieder ihm auf die Füße fällt, weil er natürlich oder die USA vor allem einen wachsenden Arbeitsmarkt haben und weil die Arbeitsmigration ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, vor allem wenn er die Leute jetzt ausschafft wieder, dann hätte das natürlich zur Folge, dass die Inflation wieder steigt. Aber fand ich auch spannend, was diese Woche, also wo überall die Trump-Story diese Woche in den Gefilden des Aktienmarktes gespielt wurde.
Lass mich an der Stelle noch als vorsätzlichen Gutmenschen hinzufügen, dass ja nicht jeder Gedanke, was für einen sozialen Fußabdruck habe ich, sind Frauen gleichberechtigt in Unternehmen und wie sieht's aus mit meiner Ökobilanz? Es ist nicht pauschal woke, wenn man im Jahr 2024 darauf schaut. Aber ich weiß wohl, wie ihr es meint. Manchmal stellt man es aus politischen Gründen nach vorne, manchmal macht man es hoffentlich dann eher intern. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema. Ansonsten habe ich nichts hinzuzufügen, weil das, was Trump an Impact hat, auch super transparent gerade an den Märkten zu sehen ist. Und ich würde es nur noch gern mitgeben. Also unser Podcast hat einen Namen und der ist vielleicht gerade, wenn wir über so ein doch in einigen Märkten relativ heiß gelaufene Phase sprechen, vielleicht auch ein ganz gutes Programm. Also wenn man zum Beispiel eine BlackRock oder so, die wird auch mal wieder 5-10% zurücksetzen. Am Allzeithoch zu kaufen, schöne Grüße an Armin Brack, Ausbruch aus der Davos-Box, das gibt es auch. Das ist aber in der Regel für den mittelfristigen Anleger nicht die allerbeste Herangehensweise.
Ja, unbedingt, unbedingt. Und ich würde nochmal diese kleineren Broker mit reingeben, also Coinbase, nach den Zahlen erstmal 20% down und jetzt irgendwie, meine Position jetzt gerade 30% vorne. Das ist natürlich, also ihr habt es schon öfter angesprochen, das ist so Bitcoin mit Hebel sozusagen. Aber neben Coinbase gibt es ja noch andere Broker in den USA. Robinhood beispielsweise, da habe ich jetzt überhaupt nicht geschaut. Wie hat denn die Aktie reagiert? Hattet ihr das auf dem Schirm? Wahrscheinlich müssten auch so kleinere Broker auch mit profitiert haben, oder? Also jetzt nicht nur von Krypto, sondern natürlich auch von dem Aktienhandel.
Guck ich gerade mal. Robinhood hat auch sehr positiv reagiert. Mhm. Ja, hier ist eine Menge Umschlag. Man muss dazu sagen, bei Coinbase übrigens, die ganze Zeit war MicroStrategy deutlich stärker als Coinbase. MicroStrategy handelt ja hat schon viel früher auf dem Allzeithoch gehandelt, bevor das bei Bitcoin der Fall war. Bei Coinbase, habe ich gerade gesehen, hat sich die Shortquote, ich habe dazu einen Podcast am Donnerstag gemacht. Das spricht dafür, die sind 30% an einem Tag gestiegen, dass da auch ein paar Shorties rausgesqueezed wurden in Coinbase. Ja. Und Kursgewinn ist Kursgewinn. Warum, ist dann völlig egal. Unter dem Aspekt, ja, die sehen alle ganz positiv aus, wenn sich Bitcoin und Co. weiter gut entwickeln. Und rein charting sieht es danach aus, dann werden wahrscheinlich Coinbase und MicroStrategy auch noch Aufschläge bekommen.
Also Coinbase darf man auch wirklich nicht unter fundamentalen Aspekten betrachten. Also das ist so out of range. Also sämtliche Ratios, die man da anziehen kann oder anlegen kann, das macht überhaupt keinen Sinn. Da muss man halt einfach, glaube ich, darauf setzen, wenn Bitcoin weitergeht, dann geht auch Coinbase parallel mit weiter. Und bei Coinbase muss man dann, glaube ich, auch irgendwo sich ein Limit setzen, also nach oben, aber auch nach unten hin. Also die muss man halt im Satellitenportfolio handeln und kann da jetzt nicht drauf vertrauen, dass die, ja, also dass das immer so weitergehen wird, also dass die dann immer weiter so nach oben, weil ich meine jetzt, die Bitcoin hat jetzt nicht sonderlich stark korrigiert, zwischenzeitlich, also in diesem Jahr meine ich jetzt, und die Coinbase, die ist, glaube ich, über 50% ist die zusammengekracht. Ne?
Und die wird also in den nächsten 12 Monaten auch nochmal wieder irgendwann eine 50% ne? Korrektur haben. Also von daher, zur Daueranlage eignet sich das nicht, hast du genau richtig gesagt. Wenn man sich dann ein gutes Ziel gesetzt hat und das Ziel ist erreicht, dann darf man auch mal ein bisschen was vom Tisch nehmen.
Vom Tisch nimmt auch Warren Buffett die Apple-Aktie. Ja, was haltet ihr davon? Also ist das jetzt wirklich ein Anzeichen dafür, dass der Börsenaltmeister überhaupt nicht mehr ans Unternehmen glaubt? Oder kann man dem Narrativ vertrauen, dass er tatsächlich halt einfach nur jetzt, also ich glaube, er hat ja auch mit steuerlichen Aspekten argumentiert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ist das halt, kann man dem trauen oder ist da irgendwas im Argen bei Apple? Wie seht ihr das?
Ich würde mir jetzt um Apple wirklich keine Sorgen machen. Ich habe mal noch ein paar Zahlen dabei. Also allein wenn man auf die Free Cash Flows schaut, also im Jahr 2023 hatte Apple einen Free Cash Flow und nochmal zur Erinnerung für alle, das ist also das Geld, was uns Aktionären mehr oder weniger zur Verfügung steht. Das heißt, da kann das Unternehmen daraus Dividenden bezahlen, da können Aktienrückkäufe getätigt werden, da könnten Übernahmen getätigt werden, um das Unternehmen auszubauen. Also das ist für mich eine wichtige Komponente. Das hatten wir schon in früheren Ausgaben mal thematisiert. Und 2023 hatte Apple also 100 Milliarden Dollar Free Cashflow, dieses Jahr 109, nächstes Jahr 123, 2026 132 und 2027 wird geschätzt 156 Milliarden. Also das ist eine unglaubliche Free Cashflow-Maschine, was hier an den Tag gelegt wird. Und auch jüngst, die Zahlen waren ja in meinen Augen nicht schlecht und auch die iPhone-Verkäufe ziehen wieder an. Sogar auch wieder in China, obwohl da noch gar nicht die KI-Anwendungen drauf sind, weil man da noch nicht den richtigen Partner hat. Also das ist sehr, sehr positiv. Ich würde sagen, Warren Buffett, zum einen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er hat 2016 Apple gekauft bei $25. Kann ja jeder mal nachschauen, wo die aktuell stehen. Also fast verzehnfacht die Position. Da ist es okay, wenn man mal Gewinne mitnimmt. Und er hat Anfang des Jahres noch 900 Millionen Aktien von Apple gehalten. Jetzt hat er noch 300 Millionen Aktien. Also er hat 2/3 mitgenommen. Aber dass man nach so einer fulminanten, starken Rallye Geld mal auch vom Tisch nimmt, und einfach abwartet. Und das ist ja auch der Buffett-Style. Er hat einen riesen Cash-Betrag momentan, 325 Milliarden Dollar herumliegen, verzinst zu um die 4%. Also es gibt so eine Hochrechnung, so etwa 35 Millionen US-Dollar pro Tag hat Buffett an Zinseinnahmen auf diesen Batzen. Und er wartet halt einfach ab. Er hat, Timo, das richtig gesagt, auch steuerliche Aspekte waren mal vor ein paar Monaten mit drin. Ich denke, er wusste ja nicht, wie die Wahl ausgeht. Das dürfte jetzt unter Trump wahrscheinlich eher überholt sein. Also die Deutsche Bank rechnet sogar damit, dass die Trumpschen Steuersenkungen die Gewinne um 4-5% ansteigen lassen werden. Aber ich würde sagen, das ist eine Art Automatismus, dass er auch eine Aktie, die brutal gelaufen ist wie Apple, einfach nicht noch größer werden lassen kann, sondern einfach auch mal Geld vom Tisch nimmt. Eine andere Theorie ist sogar, dass die Verkäufe auch ein bisschen mit dem Tod von Charlie Munger zusammengefallen sind. Also vielleicht war Buffett auch nie der Überzeugteste von dieser Position, sondern eher Charlie Munger. Was letztlich dahinter steht, wissen wir nicht, aber ich würde sagen, es steckt schon am meisten dahinter, dass er einfach so einen großen Klumpen jetzt mal abgebaut hat, Gewinne mitgenommen und vielleicht sagt er auch, passt mal auf für die nächste Generation, die ihm folgt, hier, ihr habt einen Riesenhaufen Kohle, ihr könnt jetzt zu 4% des Geld erstmal anlegen, der nächste Crash kommt sowieso und dann sind wir wieder vorne dabei und können mal investieren. Also das wäre, ich glaube nicht, dass es ein Apple-immanentes Problem hier ist, sondern einfach eine strategische Investitionsentscheidung von Berkshire und Buffett.
Ich nehme das auch an. Also ich bin für Apple einigermaßen neutral gestimmt. Und Apple war die Position, mit der er am ehesten sein Exposure im Markt reduzieren konnte. Und das hat Buffett immer gemacht. Er sagt ja, ich mache kein Timing, aber am Ende des Tages ist er ein sehr, sehr guter Value-Investor. Und der Markt ist nun mal einigermaßen hoch bewertet. Und Buffett hat noch nie und kann auch nicht aufgrund seiner Größe sagen, na schau mal, wahrscheinlich werden wir das hochsehen am 16. November, dann steige ich aus. Mit so großen Positionen musst du, wenn du nicht deinen eigenen Kurs kaputt machen willst, also den einer Apple-Aktie, musst du langsam rein und raus scalen. Buffett denkt trotz seines fortgeschrittenen Alters in Jahren. Das heißt also, ich denke, insgesamt ist der Markt aus seiner Sicht auch relativ hoch bewertet. Das könnte auch mal eine größere Korrektur geben. Und das haben wir hier ja auch gesagt. Das kann 2025 durchaus stattfinden. Für dieses Jahr halte ich es eher unwahrscheinlich. Und dann will er einfach Cash haben. Und ich finde, das Interessante ist, dass wir damit, wenn wir diese Gedanken teilen, mit Berkshire Hathaway eine ganz interessante Option haben. Wer also sagt, ich möchte im Markt noch investiert sein, ich möchte insbesondere, Berkshire Hathaway hat im Kurs deutlich reagiert auf die Trump, auf den Trumpschen Sieg, weil er eben so viele Versicherungen und Finanzwerte da drin hat. Das heißt, wer sagt, ich möchte da in dem Markt investiert sein, aber mit dem Sicherheitspuffer, und das sind die über 300 Milliarden zu 4%, für den könnte Berkshire Hathaway auch ganz interessant sein als Aktie.
Vor allem für die, Lars, eigentlich dein Gedankengang, den finde ich sehr spannend, der kam mir noch gar nicht. Ja, es ist wirklich eine Option. Also gerade für diejenigen, die in so einem Crash dann ein bisschen hasenfüßig sind, geht es eigentlich nur darum, dass man die Berkshire nicht verkauft, weil die restliche Arbeit, die übernimmt Buffett und Co., indem sie hier ein paar hundert Milliarden dann in die Märkte reinschießen. Also absolut.
Was ja auch sogar noch mehr ist, als wir zur Verfügung haben. Und hat wirklich, ach so, apropos noch Timing, obwohl er sagt, ich bin keiner, der es timet, hat er in Krisen oder in schnell fallenden Kursen ein ganz erstaunliches Timing oft bewiesen. Wenn ich überlege an die Finanzkrise, wie er innerhalb von Tagen eleganteste Deals mit Goldman Sachs und anderen gemacht hat, also vielleicht betrachtet er es nicht als Timing, aber sagen wir mal Buffett und das Berkshire Management, das muss man ja auch dazu sagen. Der Mann ist sicherlich ein Arbeitstier, aber auch die Nachfolger beziehungsweise der Nachfolger werden ja seit fast 25 Jahren eingearbeitet. Ich glaube, die sind auch schon im Rentenalter. Aber du musst eben ab 90 bis zu rentenberechtigt bei Berkshire.
Das ist ein bisschen wie Prinz Charles, der musste ja auch lange warten.
Der musste warten, ja, genau.
Ich finde,
was für eine Verbindung, aber hast du vollkommen recht, ja. Und jetzt ist er König, Edge of Edge. Sorry, Timo.
Alles gut. Einer der interessantesten Deals, finde ich, von Buffett in der jüngeren Vergangenheit ist der Einstieg in Japan. Also wo jeder gedacht hat, what, okay. Und alle haben aber direkt auch hingeschaut und haben versucht, sich irgendwie zusammenzureimen, was treibt der denn da schon wieder? Oder was ist die Idee und was sieht der da, was wir nicht sehen?
Ja, und, Legende.
Ja, also das ist schon absolut wahnsinnig gut, was der macht. Also ich finde es auch unfair, wie er zum Teil behandelt wurde in den 10er-Jahren, die ganzen Abgesänge und so weiter. Also das reichte ja schon bis hin zur Schmähkritik teilweise, medial. Und ja, das ist schon nicht nachvollziehbar.
Ich glaube, da hat er sich eine Cherry Coke aufgemacht und hat gesagt, ich war vor euch da, ich werde auch noch nach euch da sein.
Genau. Ja, aber
wer nicht da auch, sein wird.
Ja, wer nicht mehr da sein wird, ist die Ampel. Die hat Buffett auch überlebt, wir auch. Und da ist jetzt halt die Frage, erstmal frage ich euch, als Bundesbürger, um das jetzt mal hier so ein bisschen hochtrabend auch zu machen. Ja, der Mittwoch, war das für euch, ich weiß nicht, wie ihr davon erfahren habt, war das für euch ein Schock oder habt ihr euch gefreut oder was war eure erste Reaktion?
Also ich mach's kurz, ich fühle mich von den Volksvertretern nicht vertreten. Das ist was für eine Posse. Und vor allen Dingen, du hast den Eindruck, am Ende des Tages geht es um persönliche Befindlichkeiten. Was da hinter verschlossenen Türen abgelaufen ist, ich weiß es nicht. Dann wirft der eine dem anderen vor, oh, der hat ja meine Rede beziehungsweise meinen Rausschmiss von langer Hand vorbereitet. Seine Rede war allerdings, klang auch so, als hätte er die sich nicht spontan ausgedacht. Und anyway, mir geht's, ich finde, in dieser Phase ist fast egal. Nur, das heißt, in dem Moment, wo du das Diskurs hast, löst du das auf. In diesem Fall glaube ich allerdings, dass es gut ist, weil sich das ein Großteil aller Menschen wünscht. Aber ich gucke da drauf und denke, also ich bin angewidert entsetzt, muss ich sagen, dass das der Umgang ist und dass man ja letztlich auch eine gewisse Verantwortung hat. Und was für mich hier bei allem, mich interessiert überhaupt nicht, ob du persönlich betroffen bist. Ich weiß nicht, ob das eine Nähe herstellen soll zu mir, dass man persönlich betroffen ist und immer diese Ansätze, im Übrigen bei fast allen Beteiligten, was sie wohl persönlich gerade bewegt und so weiter, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Was ich jetzt vor uns sehe, sind Monate des absehbaren Stillstands in einer Zeit, wo wir das überhaupt nicht gebrauchen können. Und deswegen finde ich das verantwortungslos. Demokratisch korrekt, ja, muss ich dazu sagen, so ist es nun mal dann. Allerdings ganz offen, und das ist noch nicht mal eine Sympathie für den einen oder anderen. Wenn du schon weißt, du stellst die Vertrauensfrage, dann könntest du das auch demnächst machen und dennoch etwas Zeit bis zur Wahl. Also, dass wir vor Weihnachten wählen, halte ich ja auch für Quatsch. Man muss am Ende auch Wahlkampf machen dürfen, aber ach ja, ich jetzt hier einfach nur raushau. Bitte, Sebastian.
Naja, ich wollte nur sagen, die Frage ist ja, ob es nicht wirklich auch aufgeht und diese Vertrauensfrage viel früher gestellt wird, weil, also ich habe das am Mittwoch auch mitbekommen, Mittwoch war ja hier Großkampftag, erstmal US-Wahl, Video, Timo, wir hatten ein Interview und als ich abends lief so nebenbei hier CNBC und CNN und da lege ich das Telefon mal 30 Minuten weg. Und verpasse, dass die Ampel hier zerbrochen ist. Und ich habe mir dann auch die Rede von Olaf Scholz angeschaut. Also ich muss sagen, also mehr beleidigte Leberwurstrede geht gar nicht. Also so unprofessionell beleidigt, sowas zu halten und auch Christian Lindner da auf so einem emotionalen Niveau anzugreifen, das ist nicht staatsmännisch, das ist einfach nur Kindergarten. Und ich muss sagen, ich fand Christian Lindners Rede gar nicht vorbereitet. Ich fand, er war sehr betroffen. Ich habe fast gedacht, dass er jetzt irgendwann in Tränen ausbricht. Also ich fand, er war überrascht von dieser, ich glaube, dass man ihm hier diese Schuld so in die Schuhe reingeschoben hat und dass er da halt noch gesagt hat, okay, er muss natürlich etwas sagen, aber ich war vor 3 Wochen noch, da hatte ich die Diskussion im Freundeskreis und ich dachte, die Ampel rauft sich zusammen und hält durch bis September, weil keiner Neuwahlen will. Also da können wir gleich noch drüber reden. Aber nachdem wir jetzt diesen Witz hatten mit diesen zwei verschiedenen Gipfeln, also Scholz macht den einen und Lindner sagt, aber wen Scholz nicht eingeladen hat, den nehme ich. Und dann dieses Art Scheidungspapier. Also ich glaube, es ist besser, dass jetzt hier mal ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende ist. Aber ich bin mal gespannt, ob Olaf Scholz hier seine Taktik aufrechterhalten kann, erst im Januar die Vertrauensfrage zu stellen bis März, weil ich glaube, Friedrich Merz wird da auch noch Druck machen. Und ich glaube, der hat auch keine Lust, hier irgendwie auf Minderheitsregierung oder hier die SPD-Dinge mitzutragen. Also, Timo, du hattest ja letztes Mal Helmut Schmidt. Und ich hatte einen guten Kommentar gelesen, dass Helmut Schmidt ist ja damals die Partei abhanden gekommen, 82. Olaf Scholz ist das Land abhanden gekommen. Also, das kann man eigentlich so zu der Situation sagen. Ich hoffe nur, also dass wir relativ schnell Neuwahlen haben. Ich bin nur skeptisch. Also ich habe mir jetzt mal die neue Forsa-Umfrage rausgeholt. Wenn ihr mal schaut, CDU, CSU 33% aktuell, SPD kommt noch auf 16, die Grünen auf 10, die FDP ist raus mit 3. Und dann hast du natürlich noch die Linke, die ist auch raus und die AfD mit 16. Also, wenn wir jetzt neu wählen, kommt eigentlich wieder eine große Koalition raus unter Führung der CDU. Die Frage ist, ob da dann wirklich diese Dinge umgesetzt werden können, dass es jetzt vorangeht oder ob wir auf 2029 warten müssen. Da werden aber wahrscheinlich die Ränder noch viel stärker dann sein. Also da stellt sich dann auch die Frage, wird das die Wende? Ich bin da ein bisschen skeptisch, dass jetzt der große Neuanfang kommt. Das ist ein bisschen mein Thema.
Ja, aber darf ich nur einmal nachfragen? Du glaubst also, dass Sylt, Christian, dass er nicht weiß, wie das, also der ist einfach besser geschult, wenn es darum geht, so eine Situation sauber runter. Der ist doch wohl offensichtlich mit Forderungen reingegangen, von denen er von vornherein wusste. Und die sprechen ja, die Angestellten im Büro besprechen ja sowas vorher. Das ist ja ähnlich wie bei diplomatischen Treffen. Der wusste, dass Scholz und Habeck das niemals nie annehmen würden und geht dann raus, naja, wenn sie das Land nicht retten wollen. Also sagen wir mal so, seine Reaktion, ja, seine menschliche Reaktion kann man so oder so eindeuten. Aber dass er nicht wusste, dass das zum Bruch führen würde, das halte ich für unwahrscheinlich.
Da bin ich bei dir. Dass er wusste, dass es zu einem potenziellen Bruch führen würde, bin ich 100% bei dir. Und er hätte eigentlich diese Forderungen schon 2023 stellen müssen, weil das sind alles richtige, clevere Punkte, die so eh nicht umgesetzt werden können. Aber dass Olaf Scholz so unprofessionell, wirklich kindergartenmäßig ihm die Schulter kleinkariertmäßig zuschiebt, das, glaube ich, hat ihn getroffen. Einfach, weil er in dem Moment gemerkt hat, Olaf Scholz macht ihn jetzt zum Sündenbock der Nation. Alles wäre noch ausgegangen. Ich meine, SPD, Grüne, FDP hatten genug Zeit. Die brauchen jetzt nicht auf den letzten Metern vor der Wahl irgendwelche Reformen machen. Die hatten genug Zeit für alle steuerlichen Sachen, die sie da geplant hatten. Ich glaube, es war eher der Mensch Christian Lindner, der da betroffen war von diesem Sündenbock-Rolle, die ihm dazugeschoben wurde. Und wenn man auch die Umfragen anschaut, finden die meisten, dass Olaf Scholz das besser gemanagt hat als Christian Lindner. Also diese Scholz'sche Taktik, diese Sündenzuschiebung oder diese schwarzen Peter-Zuschiebung, hat in meinen Augen da funktioniert. Ich fand das also gut, dass es Neuwahlen gibt.
Da kann ich mich anschließen. Also bei der Schuldfrage, ehrlicherweise, das ist ja jetzt sozusagen die große mediale Schlacht und irgendwie ist es auch interessant, aber am Ende des Tages, beide kämpfen um die Deutungshoheit, was aus deren persönlicher Sicht sehr nachvollziehbar ist. Aber am Ende des Tages ist die Deutungshoheit egal. Das ist jetzt was für die Geschichtsbücher oder für die Biografien und so weiter. Und jetzt ist erstmal wichtig, wie geht's weiter? Und ich bin heilfroh, dass diese unsägliche Koalition jetzt ein Ende hat. Also ich habe am Anfang sogar einigermaßen Sympathien für dieses Projekt gehegt und bin schwer enttäuscht. Bin wirklich schwer enttäuscht. Es war eine ganz katastrophale Regierungsleistung von allen drei Parteien und insbesondere auch eine ganz katastrophale Leistung von Olaf Scholz aus meiner Sicht. Ich glaube, ja, man könnte jetzt darüber diskutieren, ob vielleicht Christian Lindner zu sehr auf diese Schuldenbremse gepocht hat, ob Scholz nicht einen Punkt gehabt hätte, indem er gesagt hat, hey, lasst uns diese 15 Milliarden ausgliedern, wir kriegen das rechtlich hin. Das Bundesverfassungsgericht hat aber, wann war das, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren ja schon mal zumindest gegensätzlich geurteilt. Insofern ist auch der Schritt von Christian Lindner nachzuvollziehen, dass er sich jetzt da erstmal gesträubt hat. Aber ich glaube, wenn man willens gewesen wäre, auch mal unabhängig von der eigenen politischen Haltung und dem eigenen Ego zum Wohle des Landes da zusammenzuarbeiten, dann wäre das auch gegangen. Und ehrlicherweise glaube ich, dass Lindner sich, also so sehr ich ihn auch, also ich habe Empathie mit ihm empfunden, weil ich fand es auch sehr hart, wie Olaf Scholz mit ihm umgegangen ist. Und insofern ist das nachvollziehbar, aber ich glaube, er hat sich da mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Aspekt innerhalb der Regierungszeit auch nicht gut verhalten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben nicht aus dem Kanzleramt oder aus irgendeinem SPD-Ministerium kam mit dem Heizungshammer. Und ich glaube, das war auch ein unfairer Move zum damaligen Zeitpunkt, weil ja, das Gesetz war ja noch nicht fertig, das war ja nur in der Planung. Und ja, ich glaube, wenn das in der Form durchgekommen wäre, dann wäre es eine Katastrophe gewesen auch. Aber ich glaube, wenn man hinter verschlossenen Türen fair und offen darüber nochmal sich ausgetauscht und debattiert und diskutiert hätte, dass man dann also vielleicht ein Gesetz hinbekommen hätte, was also weniger scharf geworden wäre. Und wenn man es nicht früher durchgestochen hätte an die Bild-Zeitung, dann hätte man da vielleicht hinter verschlossenen Türen noch einiges zustande bringen können in dieser Hinsicht. Und insofern, also ich bin Gott froh, dass diese unsägliche Koalition, die sich gegenseitig eigentlich nur bekriegt und bekämpft haben, sich nicht über den Weg getraut haben, dass das jetzt vorbei ist. Und hoffen wir, dass es wirklich sehr, sehr schnell zu Neuwahlen kommt.
Also ich würde gerne noch anfügen, weil die Frage ja auch war, Chance oder Abstieg. Chance oder Abstieg für Deutschland. Ich glaube, es ist eine Chance. Ich glaube aber, jeder ist dann auch gut beraten, da konstruktiv mitzudenken. Weil das Problem dieser Koalition war nachher auch, dass es bei bestimmten Personen völlig egal war, was sie von sich gegeben haben. Sie konnten sich sicher sein, dass bei einem Teil der Bevölkerung immer in der Luft zerrissen wird. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt notwendig ist, dass man sozusagen mal einmal den Tisch reinigt, wenn das möglich ist, und dann stellt jeder vor, was er anzubieten hat. Denn selbst Ideen, die aus meiner Sicht im Ansatz zumindest mal vernünftig waren, ich halte also eine Schuldenbremse jetzt in diesem Moment für unsere Industrie für totalen Wahnsinn. Weil wir schlicht und einfach, um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir in den Sektoren und Branchen, in denen wir konkurrenzfähig sein können oder wieder sein können, müssen wir investieren. Und wir müssen diese Investitionen in die Zukunft auch jetzt machen. Und von daher ist Schuldenbremse ein schönes Wort. Das klingt so, wie der Kaufmann macht seine Hausaufgaben. Aber es ist zumindest mal zielgerichtet nicht sinnvoll. Und wenn wir uns, ich weiß, wenn man über Robert Habeck spricht, dann ist man sofort eine Persona non grata, zumindest bei einigen. Aber einiges in diesem Papier, wo es um Subventionen ging, in dem Originalpapier, alles mit 10% zu subventionieren, halte ich eben auch nicht für zielgerichtet. Aber einiges da drin war aus meiner Sicht sinnvoll. Und das kommt natürlich überhaupt nicht mehr an, weil man einfach sagt, ja, das ist unser Heizungsminister und das ist der und der hat die AKWs abgestellt. Das ist so ein Einheitsbrei und das gilt letztlich quer durch alle Parteien. Auch die Parteien, die mir persönlich vielleicht nicht gefallen, und da wird jeder seine haben, machen eventuell aber sinnvolle Vorschläge. Und das war alles überhaupt nicht mehr möglich. Das heißt, das ist gar keine Debattenkultur mehr, sondern es ist nur noch, was kann ich sagen, was wird wohl am meisten Zustimmung bringen, wenn ich irgendjemanden kritisiere. Und so kommst du natürlich überhaupt nicht voran. Und vielleicht kann jeder Einzelne, ja, da nehme ich mich gerne mit rein, dann versuchen, darauf zu schauen, was wird mir denn jetzt angeboten und was soll denn wirklich passieren? Denn Wahlkampf zu machen mit, wir machen es auf jeden Fall anders als die anderen, ist ja schön und gut, aber ist noch nicht zwangsläufig ein konstruktiver Weg.
Ja, und ja. Pauschales Politikbashing, das ist aktuell, oder Politikerbashing sogar, ist aktuell dasjenige, worauf sich die meisten halt eigentlich einigen können. Ne? Also das kommt immer an, da kannst du immer irgendwie sagen.
Immer,
also,
ich kann LinkedIn gar nicht
aufmachen. Der Habeck kann ja keine Pommesbude leiten oder der Kanzler ist eine Pflaume. Also das geht immer in jedem Kontext und das ist halt leider nicht besonders smart.
Hoffen wir, dass jetzt halt wirklich die Weichen endlich gestellt werden. Wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich bin mal gespannt, ob Olaf Scholz auch diese Überzeugtheit von sich selbst zurücknehmen kann und vielleicht Boris Pistorius nach vorne kommt. Also dass wir da auch mal was sehen werden, also einen Wandel innerhalb der SPD, weil es wird, wie gesagt, auf eine große Koalition rauslaufen. Was du gesagt hast, Lars, ist absolut richtig. Die Schuldenbremse würde ich sogar als eine Art Politiker-Ausgabenbremse bezeichnen. Das heißt, wenn die Schulden aufgenommen werden, um noch viel mehr soziale Wohltaten zu den Leuten zu geben, dann ist das falsch. Aber Deutschland hat so eine niedrige Verschuldung und ich bin auch positiv gestimmt, dass wenn die Schuldenbremse, bin ich auch dagegen, wenn das Geld richtig ausgegeben wird, also Infrastruktur, Standort verbessern, mal gucken, ob wir KI irgendwelche Tech-Firmen hierher ziehen können, dann hat Deutschland eine Riesenchance, vor allem, weil alle um uns herum so brutal verschuldet sind, aber wir nicht. Also wir könnten jetzt wirklich den Grundstein legen mit Investitionen in neue Technologien, in gute Infrastruktur, dass alle sagen, hey, Deutschland hat sich ja richtig gemacht, da wollen wir jetzt hin, weil da ist alles auf dem neuesten Stand. Also ich hoffe, dass auch eine zukünftige Regierung sich dazu dann durchringen kann und genau die Weichen stellt, weil es ist nicht so schlecht, wie viele hier zeigen. Und wir haben das Kapital und auch noch die Vertrauenswürdigkeit am Markt, dass wir viel Geld investieren können, richtig viel.
Ich habe das Thema Altersvorsorgedepot ja noch mitgebracht mit der Frage, ja, wie geht's denn da eigentlich weiter? Tatsächlich habe ich heute Morgen eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit sozusagen auch Quelle aus dem Bundesfinanzministerium, dass das Ding nicht mehr kommen wird. Also jetzt gerade zumindest. Also offenbar gab es bis gestern Abend noch Chancen, dass das Gesetz wohl doch noch eingebracht wird in den Bundestag, also noch in diesem Jahr. Und dann wären die Chancen nicht so schlecht gewesen, dass es tatsächlich noch verabschiedet worden wäre. Das wird aber wohl nicht mehr passieren, laut Quelle aus dem Bundesfinanzministerium zumindest. Und ja, das ist aber, glaube ich, auch erstmal eine Chance, weil das Ding wird kommen. Jetzt wird es wahrscheinlich nur ein bisschen später kommen, aber ich glaube, dass es kommen wird, weil ich nämlich auch denke, Sebastian, dass die CDU den nächsten Bundeskanzler stellen wird. Und ich glaube, dass die das verabschieden werden. Und jetzt bestünde natürlich nochmal die Chance, dass das Gesetzgebungsverfahren möglicherweise nochmal neu aufgerollt wird, also dass dieses Produkt möglicherweise sogar verbessert wird. Also
das wäre positiv.
Das wäre positiv.
Ich wollte Vorschläge sogar sagen, machen. Ja, Vorschläge. Ich hatte eigentlich gehofft, also deine, was du gerade sagst, da hast du Insider-Infos, das finde ich ja immer super, dass wir hier alle, dass das alle gleich mitbekommen. Ich hatte nämlich meine Hoffnung auf Jörg Kukies, er ist ja der aktuelle, ja, nennen wir es mal Interims-Finanzminister, und er ist ja Ex-Goldman Sachs und er ist ja jemand, der ein Verständnis für den Markt hat, und da hatte ich die Hoffnung, dass vielleicht er ein bisschen, so weißt du, die Problematik schnell erkennt und auch die Macht hat, das noch einzubringen, aber ja, wie du jetzt uns abgedatet hast, ist es erstmal passé.
Gäbe es die App schon, dann hättest du das direkt letzte Nacht raushauen können und alle hätten dich zitiert. Aber ab nächster Woche.
Ja. Naja,
ab gut, gestern Nacht. Ab heute. Sorry.
Gestern Nacht wäre halt noch niemand drin gewesen in der App, ne?
Für uns.
Hättet ihr mich zitieren können?
Wir hätten nicht zitiert und gefeiert. Ja, ja, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Wenn es nicht kommt, ja, dann teile ich jetzt einfach mal optimistisch eure Hoffnung, dass es in noch verbesserter Form kommt oder sogar ein größerer Wurf hinsichtlich, es geht ja am Ende des Tages um Altersvorsorge und es geht darum, wie unser Rentensystem aufgestellt wird. Ich befürchte, da traut sich in einem Wahlkampf keiner ran, weil du müsstest dann ziemlich viele unangenehme Wahrheiten aussprechen. Aber ja, dann lass uns den Zweck Optimismus aufrechterhalten.
Ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, also ich bin bei dir, Timo, dass wir als nächstes einen CDU-Bundeskanzler bekommen werden, das halte ich für gesetzt, ob die Prioritäten halt dann anders erstmal sind, weil viele Probleme hier sind, wir hatten es ja gerade schon thematisiert, auch mit Investitionen, und so ein Thema wie Altersvorsorgedepot vielleicht hinten runterfällt, vor allem, weil die CDU ja nicht alleine regieren können wird, also musst du dich wieder abstimmen mit der SPD, und das zeigt sich ja auch jetzt, wo Christian Lindner weg ist, dass SPD und Grüne wahrscheinlich gesagt haben, das ist für uns jetzt gar kein Thema mehr mit diesem Altersvorsorgezeug und Aktien. Also, dass das in so erstens von den Prioritäten hinten runterfällt und dann auch wieder gegen die SPD vielleicht nicht durchgesetzt werden. Also, ich hoffe, dass es kommt. Ich bin da, das ist wichtig, aber ich bin ein bisschen skeptisch, was die, ja, so die Zeitlinie angeht, ob wir da jetzt noch von 2026 reden können oder 27 oder ob das eher 29 wird. Also, dass es kommen muss, es muss kommen, das geht gar nicht anders.
Unbedingt. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es jetzt gekippt worden ist, weil es ja initiativ ein FDP-Projekt ist. Und ja, Sebastian, wie du vorhin schon gesagt hast, Scholz scheint relativ beleidigt zu sein. Also ich würde tippen, dass sie das jetzt nicht durchwinken, weil sie Christian Lindner da halt einfach nicht diesen Achtungserfolg noch schenken wollen. Und das ist aber jetzt halt unter der nächsten Koalition, unter der nächsten Regierung, wer auch immer es sein wird, dass es nochmal hochgeholt wird. Und ich hoffe, dass es dann verbessert wird. Und zwar in dem Sinne, dass die nachgelagerte Besteuerung nochmal wirklich angepasst wird. Dass man dann halt einfach sagt, okay, also wir nehmen die raus, wir besteuern dann meinetwegen nur noch den Ertragsanteil, weil ich glaube, das ist irgendwie auch kleinkariert. Ja, wir schenken euch ja jetzt im Vorfeld, schenken wir euch ja die ganze Zeit schon, oder wir stunden euch die Steuern. Das ist ja nichts anderes als das, was da während der Laufzeit, also in der Ansparphase passiert. Aber hinten raus wollen wir dann doch das Geld wieder haben. Und ich glaube, das ist wirklich zu kurz gedacht, weil die Opportunitätskosten des Staates sind ja die Sozialleistungen, die du Millionen von Menschen in der Zukunft ausbezahlen kannst und musst. Ja, und wenn man das jetzt einfach nochmal gegenüberstellt, dann würde ich sagen, hey, also so nach dem Motto, ja, wir können ja jetzt nicht auf die Steuer verzichten, weil wir schenken euch das ja am Anfang, das Geld. Ihr könnt das auch noch absetzen. Ihr könnt die Erträge während der Ansparphase steuerfrei vereinnahmen. Also müssen wir es hinten raus komplett besteuern, wo ja ganz viele auch in unseren Kommentarbereichen auf YouTube gesagt haben, also Leute, das ist irgendwie schon wieder Murks. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, dass das in der Form, wie es sich jetzt darstellt, ein okayer erster Schritt ist. Ich würde mir auch wünschen, dass vielleicht die Beträge und die Förderhöhen nochmal ein bisschen angepasst werden nach oben hin. Aber der größte Painpoint ist meiner Sicht, dass es hinten raus dann also eine Komplettversteuerung auf die Komplettauszahlung geben soll. Und da würde ich sagen, hey, nehmt doch einfach nur den Ertragsanteil hinten raus. Also gebt euch da doch einfach mal einen Ruck und macht jetzt wirklich mal einen großen Wurf. Und ich glaube, dann wäre es wirklich ein sehr großer Wurf.
Du wirst dranbleiben, Timo. Du bist ja da exzellent vernetzt.
Ja, vielleicht werde ich auch der nächste Bundesfinanzminister.
Das wäre auf jeden Fall ja, für unseren Podcast nicht schlecht, oder?
Ja, kriegt ihr mir exklusive Infos hier geliefert. Ja, das wäre schon ganz. Ich fände das schon ganz schön, wenn ihr mich mit Herr Minister anreden würdet.
Vielleicht tun wir es ja nicht.
Doch. Darauf bestehe ich. Na gut. Nächstes Thema. Das ist die Hörerfrage. Die kommt von Bettina. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Bettina hat gefragt, Supermicrocomputer, ist das eine Aktie, wo ihr sagt, buy the dip?
Richtig. Bettina, aber auch viele andere. Also Supermicrocomputer, würde ich fast sagen, ist die mit Abstand am meisten gefragte Aktie, die wir hier immer an Zuschriften bekommen haben. Ich gebe euch mal ein paar Zahlen. Ich gebe mal allen hier, die zuhören, ein paar Zahlen. Und dann können wir ja darüber diskutieren, ob Supermicro buy the dip ist oder eher Schrott. Also eine Hype-Aktie von Januar bis 2022 bis März 2024 2700% Performance erstmal. Dieses Jahr hatten wir zwischenzeitlich einen Jahresgewinn von 330% und sind mittlerweile allerdings 24% im Minus seit Beginn des Jahres. Das zeigt also, dass die Aktie hochvolatil ist. Also allein in diesem Jahr vom Hoch zum aktuellen Tief 81%. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob diese Aktie nach so einem krassen Einbruch, ob das jetzt eine Kaufgelegenheit ist. Ich gebe mal noch ein paar Gründe mit, warum die Aktie so abgestürzt ist, weil es ist ja immer was dahinter. Wenn eine Aktie vom Hoch zum Tief gut 80% verliert, dann ist es meistens nicht nur eine Korrektur oder mal eine Enttäuschung der Zahlen, sondern da steht was Handfestes dahinter. Und zum einen, es fehlt ein Finanzbericht, das sogenannte 10K-Filing. Das ist immer noch offen. Es ist relativ obskur, wann der kommt und warum er doch nicht gekommen ist. Was mittlerweile sogar zur Folge hat, dass ein Ausschluss von der Nasdaq erfolgen könnte Mitte des Monats, weil Supermicro also so herumdruckst und nicht wirklich auf den Tisch liegt, was da für ein Problem dahinter steht, dann, und das ist auch nicht positiv, ist der Wirtschaftsprüfer abspenstig geworden. Das heißt, die haben keinen Wirtschaftsprüfer mehr. Der Wirtschaftsprüfer hat gesagt, wir können das nicht mehr testieren und nicht mehr prüfen. Auch da relativ obskur, also auch in dem letzten Analysten-Call zu den Zahlen von Supermicro. Die im Übrigen haben die Zahlen nicht überzeugt und auch der Ausblick hat nicht überzeugt. Also es hat dann weiteren Abwärtsdruck auf die Aktie gegeben. Aber der Vorstand und das Management hat sich also in diesem Analysten-Call, der dann immer geführt wird, wo man Fragen beantwortet, hingestellt und hat gesagt, na, ihr könnt ja Fragen stellen zu den Zahlen und zum Ausblick, aber ihr fragt nichts über unseren Wirtschaftsprüfer, warum der abtrünnig wurde. Also man muss sagen, ich habe die Aktie nicht, ich hatte sie nicht, ich habe sie auch nie so richtig verstanden, den Hype darum. Aber da würde ich sagen, wo Rauch ist, ist wahrscheinlich auch Feuer. Also ich müsste da jetzt nicht sagen, buy the dip, sondern eher Finger weg.
Besonders, es handelt sich ja bei dem Wirtschaftsprüfer um EY und die testieren ja normalerweise alles. Also.
Ja, sie waren auch Wirecard-Prüfer, genau.
Ganz genau. Ja, seither wahrscheinlich nicht mehr. Also seither können sie sich das wahrscheinlich nicht mehr erlauben. Ist das Image ein bisschen zu angekratzt. Also ja, aber das ist schon wieder so ein Punkt, wenn man das jetzt nochmal mit ins Kalkül zieht. Also jetzt mal Spaß beiseite. EY hatte diesen Wirecard-Skandal. Und damit haben sie ziemlich viele Mandate verloren. Im DAX sind sämtliche Firmen abgehauen. Und jetzt sind sie wahrscheinlich ultra vorsichtig. Und insofern könnte man aus dieser Perspektive ja auch drauf blicken und sagen, na gut, also dass EY sich da verabschiedet, also ist das jetzt wirklich eine Red Flag oder ist das halt möglicherweise einer sehr konservativen Policy, die man jetzt ja mal bei EY vermuten darf, geschuldet?
Also das kann sein, wobei das natürlich auch für EY dann schwierig wäre, weil sie am Ende des Tages natürlich auch Mandanten haben wollen. Aber ich finde, wenn du der Grund, der wahrscheinlich im Hinterkopf so ein bisschen mitschwirrt, warum soll ich die Aktie nicht kaufen, könnte ja sein, ja, aber der Kurs war so viel höher. Und für mich ist das einer der schlechtesten Gründe, mal abgesehen davon, dass du die Historie für die Charttechnik brauchst. Aber vielleicht sollte man für sich selber mal formulieren, drei Gründe, warum das Geschäft von Supermicro jetzt gut laufen sollte, weshalb ich die Aktie jetzt kaufen sollte. Und es würde mich wundern, wenn man tatsächlich drei zusammenbekäme, vielleicht sogar noch deutlich weniger. Ich habe mich vorher oder seit Wochen schon relativ klar positioniert. Ich weiß nicht, ob der illegale Machenschaften, ob es wirklich eine Bilanzfälschung oder gibt. Das weiß ich alles nicht. Aber wenn du dich wirklich wehren kannst, dann kannst du das früher machen, du kannst es sehr viel eindeutiger machen, du kannst es sehr viel transparenter machen. Das ist das eine. Und das andere, schau doch mal drauf, Supermicro kriegt ja nicht, ist nicht Nvidia. Das heißt also, es gibt durchaus Produkte im Wettbewerb, die jemand dann auch bestellen kann. Und wenn ich jetzt Kunde von Supermicro wäre, würde ich dann sagen, ah, gucke mal, da wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht mal unsere Aufträge erhöhen oder verdoppeln. Sondern ich würde doch wahrscheinlich drauf schauen und sagen, komme ich da gegebenenfalls auch wieder raus? Was passiert denn, wenn bei der Firma tatsächlich irgendwas nicht in Ordnung ist? Ich habe hier einen großen Abnahmevertrag mit denen und die gibt es in 3 oder 6 Monaten nicht mehr, werden liquidiert. Es werden doch wohl mehr Vorstände, die für die Bestellung von Waren zuständig sind, so haben wir das früher bei den Stadtwerken, glaube ich, genannt, werden doch wohl mehr drauf gucken, wie komme ich gegebenenfalls raus, wann endet mein Vertrag, welches Risiko habe ich. Die Vorstellung, dass die in den nächsten 4 Quartalen solche Wachstumswerte haben, wie sie mal hatten, die erscheint mir geradezu abwegig. Und deswegen, selbst wenn es gemein wäre und es wäre nichts dahinter, wüsste ich nicht, warum ich die Supermicro anfassen sollte. Ich möchte allerdings ganz kurz die Shortquote nochmal reinbringen. Die ist mittlerweile so hoch, bei knapp 18%. Also 18% des gesamten Free Floats ist leer verkauft. Es kann immer mal wieder ganz schnelle Zwischenrallyes geben, 20%, 30%, 40%, wenn die Shorties da decken müssen. Das ist aber meines Erachtens dann kein fundamentaler Turnaround. Ich würde die Aktie nicht kaufen, egal auf welchem Niveau, auch nicht 50% tiefer.
Macht denn jetzt, wo schon eine relativ hohe Short-Quote auch da ist, es trotzdem noch Sinn, eine Short-Position dort aufzubauen?
Würde ich auf keinen Fall machen. Also wenn die Short-Quote schon so hoch ist, dann ist das Risiko einfach zu hoch, dass selbst wenn fundamental alles den Bach runtergeht, trotzdem wir einen massiven Squeeze sehen. Bei den China-Werten haben wir das gesehen. Diese Bewegung von fast 100% in vielen Werten war fast reiner Short-Squeeze. Das kann man sehen, weil man die Short-Quote in Relation zu den Days to Cover setzen kann. Also den Tagen, die es braucht, um mit einem normalen Umsatz in der Aktie dann diese Leerverkäufe zu decken. Und wenn man das zusammenrechnet und dann schaut, wie die Short-Quote gesunken ist, dann kann man sagen, China hat hier keiner aus fundamentalen Gründen gekauft, außer Sebastian und ich. Wir finden das spannend. Aber alle anderen mussten raus aus ihren Short-Positionen. Und von daher, nee, so einen Wert würde ich dann auch nicht, da würde ich auch nicht auf fallende Kurse setzen.
Apropos Sebastian, wie sieht's aus mit deinem China-ETF? Wie weit ist denn der immer noch vorne?
Der ist, warte, das sage ich dir jetzt real-time, 25%.
Ja, das ist gut.
Aber ich halte noch,
Long and strong.
Da geht noch was.
Diamond Hands.
Ja, bei China ETFs immer. Ich habe noch viel verrücktere ETFs, da können wir auch mal drüber sprechen. Ich habe noch einen Pakistan ETF, aber der läuft auch gut.
Ja, ein Pakistan ETF?
Mhm. Boah, du das macht sich so langsam wieder das Land. Aber das sind so meine, weißt du, die taktischen Positionen am Rande. Das thematisieren wir mal noch. Die verrücktesten ETFs, die irgendjemand im Depot hat.
Ja. Finde ich gut. Das ist ein super
China
Thema.
Also
mich würde das jetzt spontan sehr interessieren, wie du auf einen Pakistan-ETF kommst. Und liebe Zuhörer da draußen, wenn euch das ebenfalls interessiert, dann lasst doch einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung da. Und Rainer, mit in die Kommentare, wollt ihr die Equity-Story von Sebastians Pakistan-ETF hören?
Das machen wir auf jeden Fall. Da bringen wir ein Special.
Lars, wie hast du eigentlich profitiert von China? Darf ich dich das auch mal ganz frech fragen?
Wir haben ja mit den Lesern der Renditespezialisten im Zukunftsdepot, das ist wahrscheinlich so bekannt, dass es nicht mehr exklusiv ist, ein bisschen China-Exposure via JD.com und Tencent. Und die sind auch sehr deutlich gestiegen. Also JD, weil es echt ein wilder Ritt. Die haben wir so früh gekauft, wir waren weit über 100% im Plus mit denen. Dann waren wir mal eine Phase nicht im Plus. Und jetzt sind wir wieder ganz komfortabel im Plus. Also ja, China-Aktien ist ein eigenes Thema, aber immerhin mal für 2 Investoren ja ein spannendes.
Gerade jetzt, wo ja dieser große die Verlautbarung kam kurz vor Aufnahme, also für alle, wir nehmen hier am Freitag so gegen Mittag auf, kam vorhin noch über Bloomberg, dass ein milliardenschweres Paket jetzt geschnürt wird. Aber da wir gerade in der Aufnahme sind, hatte ich noch keine Zeit, das anzuschauen. Aber da dürfte für China sogar Donald Trump positiv sein, weil die Chinesen wahrscheinlich sagen, naja, wir wissen jetzt gar nicht, was unter Trump kommt. Lieber stopfen wir mal noch mehr Kohle in unsere Wirtschaft rein, damit wir selber auf die Beine kommen, bevor die Amerikaner uns hier mit Zöllen belegen. Also das kann auch diese extreme Liquidität sehr, sehr positiv sein im weiteren Verlauf für die China-Aktien. Aber schweifen wir mal nicht ab. Oder wir machen jetzt China-Aktien, weil das letzte Thema von Lars, das brauchen wir nicht diskutieren, da ist sinnlos. Also das macht keinen Sinn.
Das ist ja totaler Quatsch.
Die Frage macht ja sich keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn.
Gold kann auch gar nicht, fallen. Muss man nicht verkaufen. Aber ich schaue jetzt auch gerade mal ganz kurz noch, bevor wir zu Gold gehen. Ich schaue auch mal real-time jetzt auf die JD.
Und hast du die auf deinem Taschenrechner? Ah nee, das ist ein Smartphone, jetzt sehe ich es.
Das ist ein Smartphone, ja, ja,
genau. Timo rechnet sich die Gewinne selber aus, weißt du, von seinen Aktienpositionen. Er stellt den Kurs selber und die Gewinne.
Gewonnen. Richtig gemacht.
Gewonnen.
Und wieder rechtzeitig aus TeamViewer raus, muss man ja auch mal sagen.
Ja, zweimal habe ich mit denen Geld verdient. Ich glaube, ich bin der Einzige hier in Deutschland, der mit TeamViewer Geld verdient hat. Und das sogar zweimal.
Neben Gründern und Vorstand. Möchten wir hier Timo Bautzus nochmal ganz besonders hervorheben.
Ja, genau. Nur Permira und ich haben verdient, sonst niemand.
Und Manchester United auch, oder?
Ja, die auch, das stimmt. Ich habe auch gerade gesehen, ASML, Sebastian hat auch ausgeschüttet. Ah, schön.
Ja.
Das ist ja ein guter Freitag irgendwie. Also ASML schüttet aus, JD ist vorne, unsere App kommt auf den Markt, das ist super.
Sebastian, alles, dein Herz.
Alles super. Genau. Jetzt muss halt nur Gold noch stark bleiben, strong. Aber Lars, du siehst da zumindest kurzfristig Potenzial, dass es nach unten gehen könnte, oder?
Sieht denn keiner mehr die Satzzeichen? Jetzt verkaufen? Fragezeichen. Das habe ich schon unter dem Video. Ich dachte, du hast Gold. Ich hab die Frage gestellt. Man muss doch mal eine These in den Raum stellen dürfen. Und die habe ich natürlich auch gar nicht mitgebracht, weil aber es nicht interessiert,
immer schon weiter,
sondern nur, weil Sebastian so viel Gold hat.
Wie bitte? Ich weiß doch, wenn du diese Frage stellst, dass es dann schon darauf hinausläuft, dass du sagst, ja okay, also
ach kurzfristig so, bin ich so durchschaubar? Ja, das sind wahrscheinlich die Anzahl der Videos. Da ist ein Muster drin. Ja, buy the dip kann man gerne machen. Die Frage ist ein bisschen, auf welchem Niveau. Für mich ist das Umfeld für Gold weiterhin kein schlechtes, weil grundsätzlich mal, und man muss sagen, phasenweise gab es diese Korrelation, gibt es mal für Monate, auch ein, zwei Jahre nicht. Aber wenn du einfach 1000 Jahre zurückguckst, dann siehst du, dass Gold die Inflation ausgeglichen hat. Und es wäre im Übrigen auch unter Kamala Harris nichts anderes und daran wird auch die nächste Bundesregierung nichts ändern, dass ich grundsätzlich glaube, dass du Geld mit dem Füllhorn ausschütten musst. Das heißt also, dass Fiat-Geld an Kaufkraft verlieren wird und ob nun via Asset Price Inflation, Verbraucherpreisinflation, wird Gold seinen Job machen und den Wert des Vermögens zumindest mal erhalten, in einigen Phasen mehr. Deswegen habe ich auch gerade, ich bin gerade noch mal unten gewesen und habe mich durch den Berg durchgegraben. Alles noch da, das gesamte physische Gold ist noch da, Silber erst recht, alles in der Garage schön angelaufen. aber man kann ja auch, und das, wir haben ja auch einige, und ich zähle mich ja auch zu diesem Kreis, am Jahresanfang war ich zu zögerlich. Ich glaube, wo waren wir? Bei knapp über 2000. Ne? Und da habe ich gesagt, fand ich mein Kursziel 2600, fand ich ganz mutig. Und dann ist Gold auf 2600 gestiegen und einfach weiter. Und das Gold von dem Niveau aus dann mal korrigiert, das gehört ja mit dazu. Wer gesagt hat, ich will hier eine Strecke mitnehmen, sei es nun mit Gold oder mit einer Goldaktie, der sollte dann nicht unbedingt seine ganze Story umbauen und sagen, ja, Gold kann eigentlich gar nicht mehr fallen. Wenn der Plan war, Gewinne mal mitzunehmen, dann spricht ja nichts dagegen. Ob wir hier jetzt das Ende der Korrektur erreicht haben oder ob Gold vielleicht nochmal $200 bis $300 fällt, bitte dran denken, welche Pläne man vielleicht vor einigen Monaten aufgestellt hat. Denn selbst die großen Produzenten, die lange nicht mitgelaufen sind, Barrick, Newman, Anuki Eagle Mines, sind alle relativ stark gestiegen. Und wenn man damals gekauft hat, um zu sagen, ah, da schneide ich mir mal schön was raus aus der Bewegung, also eben nicht long term, ja, dann bitte nicht vergessen, das muss man dann auch machen, wenn die Kursziele erreicht sind. Ich weiß, es wäre viel cooler, wenn ich jetzt sage, jetzt kommt der Goldcrash. Der kommt aber wahrscheinlich nicht. Wenn, dann wäre es für mich Win-Win. Müsste zumindest Sebastian was dazu sagen. Aber für den Moment einfach nur dran denken, auch mal Gewinne mitzunehmen in aktiven Positionen.
Kann ich nichts anfügen. Ich dachte wirklich, du kommst jetzt mit einem Kursziel irgendwo cooler, auf der Unterseite und so. Ich kenne dich doch, aber hast du dich noch gut aus der Situation gerettet? Ja, aber kann ich nichts dazu sagen mehr oder nichts mehr ergänzen. Also absolut richtig. Und langfristig, wenn man mal schaut, was noch an Schuldenorgie in den USA, sage ich jetzt mal ein bisschen so frei heraus, ansteht und die Ausweitung und auch generell überall, also da wird Gold weiterhin gefragt werden. Vor allem, ich gebe noch eine kleine Statistik dazu, wir sehen ja auch gerade, wie die Aktien- und die Anleihenmärkte wieder positiv korreliert haben in letzter Zeit. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Portfolios künftig einfach mal wieder ein bisschen breiter gestreut werden und Gold wieder bei Institutionellen entdeckt wird. Sehen wir zumindest gerade beim World Gold Council in den Statistiken, dass die ETF-Zuflüsse sehr, sehr hoch sind und dass da also verstärktes Investoreninteresse vorhanden ist, Gold mal als Diversifikationsmethode oder Mittel ins Portfolio reinzuholen. Und wenn man mal schaut auf institutioneller Ebene, außer mal bei Goldfonds oder bei Vermögensverwaltern wie Sprott, bei den anderen hat Gold entweder einen Anteil von 0 oder 0,5. Also da ist viel Aufholpotenzial, wenn auch Institutionelle jetzt wieder mehr Gold beimischen.
Das ist ein langer Weg bis zu den 20%.
Ja, das muss ja nicht jeder. Das ist halt mein eigener Spleen. Aber der Lars hat ja neulich in der Telco gesagt, ich habe mich wahrscheinlich mal als Kind sehr unsicher gefühlt. Deswegen habe ich einen 20%igen Goldanteil. So wird es gewesen sein. Das ist die psychologische Komponente, die im Hintergrund mitschwingt.
Wer weiß ja schon, was uns allen in der Kindheit widerfahren ist.
Sebastian, wo lagerst du eigentlich dein Gold?
Das sind die Themen, da sollte man nicht drüber sprechen. Es gibt viele Methoden, da kann jeder entscheiden, wie er es lagert, wo er lagert. Da würde ich immer stillschweigen dann drüber bewahren.
Ja.
Na gut. Also ich versuche trotzdem innerhalb der nächsten Episoden nochmal die Adresse, Adresse und auch den Code zum Safe rauszukitzeln aus dir.
00000.
123. Ja, halt die Werkseinstellung. So wie alle anderen Passwörter auch. 1234. Weiter.
Passwort 1234.
Ja, Passwort 1234, genau, ja.
Na gut. In der Zwischenzeit könnt ihr nochmal im Kommentarbereich euch stark machen dafür, dass Sebastian seinen Pakistan-ETF innerhalb der nächsten Ausgaben nochmal ein bisschen näher erläutern wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Austesten der Buy the Dip-App. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und wir freuen uns auf die nächste Woche, denn da kommen wir dann in gewohnter Manier wieder zusammen und werden 7 spannende Finanzthemen mit euch diskutieren. Und einen schönen Tag. Macht's gut.
Bye, bye.
Bis dann.